Hi, Robert hier. Dieser Podcast wird euch präsentiert von der Hannover Messe. Wir sagen vielen herzlichen Dank an die Kollegen in Hannover und jetzt geht's los. Robotik in der Industrie. Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Robotik in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und mir in München zugeschaltet sitzt
Helmut Schmidt.
Helmut, servus. Und wir gehen ein paar Kilometer weiter westlich von München aus gesehen und zwar nach Augsburg zum Reinhold Groß. Hallo Reinhold, grüß dich.
Hallo, guten Morgen.
Du bist der CEO von KUKA, das müssen dich, glaube ich, nicht groß vorstellen, aber erzähl zwei, drei Sätze, was hast du vorher gemacht, vor deiner KUKA-Zeit?
Also ich muss vielleicht nochmal kurz präzisieren, von KUKA Robotics.
Ja, genau, KUKA Robotics, genau. Aber Roboter sind ja eigentlich das Wichtigste. Ja.
Aus meiner Perspektive, ja. War vorher hauptsächlich im Maschinen- und Anlagenbau unterwegs, also in Summe fast 28 Jahre dort in unterschiedlichsten Funktionen.
Und jetzt in der Robotics. Wir hatten letzte Woche eine Folge mit dem Laden von Unchained Robotics und da hat er gesagt, boah, was er gerade so im Markt sieht, es gibt so Fast Robotics. Die Unternehmen kaufen sich einfach billige Zeug, nutzen den 3 Jahre, schreiben den ab und kaufen sich dann wieder was Billiges. Nimmst du das auch so wahr? Ist das gerade so ein Trend?
Also als ausgesprochenen Trend nehme ich das eigentlich nicht wahr. Mhm. Ich würde mal sagen, so bei den typischen Industrieanwendungen wird schon eher auf Zuverlässigkeit geachtet und je nach Markt schon auch auf eher längere Haltbarkeitszeiten.
Mhm. Aber wie war denn euer Jahr so, wenn du mal Revue passieren lässt? Ja, nicht so gut, ne, für alle in der Robotik.
Nein, das Jahr 2024 war schon deutlich schwächer als erwartet. Wir sind ja ins Jahr rein schon mit einer gewissen Auftragseingangsschwäche in 2020, war aber so branchenweit die Erwartung, dass sich das Mitte des Jahres aufhellen sollte, ist tatsächlich nicht stattgefunden. Jetzt ist immer uns ein bisschen die Frage, ist das Glas halb voll oder halb leer? Es sind sicher nicht in einer sehr, sehr guten Nachfragesituation und Marktlage. Aber wenn wir anschauen, wir sind jetzt so in etwa exakt auf dem gleichen Niveau im Auftragseingang wie 2023, was auch nicht so schlecht ist.
Ist es so ein bisschen mehr Realität wieder so, dass man sagt, oh doch, so ein großer Boom ist dann vielleicht doch gar nicht drin?
Na, ich glaube eher, das ist ein Zyklus. Also wir sehen ja eigentlich seit Covid, dass wir relativ kurze Zyklen haben. Also so diese klaren langfristigen 8-, 9-, 10 Jahreszyklen in der Industrie, die wir über Jahre hatten, die haben sich jetzt gerade abgelöst durch sehr kurze Zyklen und jetzt auch wirklich längere, vor allem im Auftragseingang, einfach Schwächephasen. Aber der Bedarf, wenn wir uns einfach die großen Trends anschauen, der Bedarf an roboterbasierter Automatisierung, der hat sich dadurch nicht verändert. Das heißt also, wir schauen da eigentlich sehr zuversichtlich auf dem Zeitraum, der jetzt über die nächsten 5 bis 10 Jahre geht.
Heißt es mit anderen Worten auch, dass ihr eine Verschiebung habt? Ich meine, die meisten Roboterhersteller sind ja ursprünglich angestammt aus dem Automobil-, Karosserie-, Lackerei-Fertigungsbereich. Konstanter Auftragseingang heißt es, es gibt eine Verschiebung hin Richtung General Industry möglicherweise oder eine Verschiebung in Märkten, Ländern und Regionen oder sagst du, okay, 23 und 24 gleichbleibend und es gab auch keine Verschiebung in den Segmenten oder gleichbleibend, aber wir haben von Verschiebungen auf der einen Seite profitiert und auf der anderen Seite vielleicht, oder wo entwickelt sich es denn dann hin? Weil es tut sich ja gerade Automotive, wo die Hersteller ganz stark sind, sehr, sehr viel.
Also ich würde sagen, als längerfristiger Trend gibt es schon eine Verschiebung in Anwendungen außerhalb der Automotive-Anwendungen. Wenn man es jetzt so ganz kurzzyklisch betrachtet, also jetzt 24 im Vergleich zu 23, dann kann ich zumindest jetzt für uns sagen, haben wir von den Branchen keine starke Verschiebung. Wir haben eher von den Märkten eher eine Verschiebung. Das ist aber so, glaube ich, die ganz, ganz typische, was ich überall aus der Industrie höre, dass eben Deutschland, Europa relativ schwach ist, Nordamerika sehr stark, Südostasien relativ stark.
Das heißt, vielleicht mit anderen Worten und dafür auch ein bisschen natürlich in unser Thema. Was macht KUKA? Was macht ihr? Wo geht die Reise hin? Mit der Verschiebung der Segmente hat vielleicht auch ein bisschen was mit gewünschten Bedienungen, Interfaces, Usabilities am Roboter zu tun oder möglicherweise zu tun. Wie seid ihr dort aufgestellt? Was macht ihr? Woran arbeitet ihr? Und wo geht die Reise hin?
Und noch eine Frage, ist die Zeit der Physik vorbei in der Robotik? Kann man nur noch sich differenzieren, wenn man eine GPU an den Roboter ranknallt?
Also ich würde sagen, ganz pauschal vorbei würde ich nicht sagen. Es gibt schon noch Differenzierungsmöglichkeiten, beziehungsweise es gibt Anforderungen auch an die Physik, also an die Stabilitäten, an die Zuverlässigkeit. Das ist eine Grundanforderung. Kann man sich jetzt deutlich dadurch differenzieren, würde ich sagen, nein. Also die Differenzierungsmöglichkeiten, die lassen an der Stelle immer mehr nach und verschieben über die letzten Jahre aber eigentlich schon immer mehr eben in Richtung Software, Bedienung, Integrationsfähigkeit und Ähnliches. Und Helmut, zu deiner Frage zurück von der Ausrichtung. Ich habe ja gesagt, so als längerfristiger sehen wir schon einen immer größeren Anteil an Marktsegmenten, die wir jetzt als General Industries praktisch ganz global bei uns bündeln. Also alle möglichen Anwendungen praktisch außerhalb der großen Industrien. Und ich glaube, da kommen wir dann auch gleich in Richtung dem Thema, was du auch angeschnitten hattest, wie richten wir uns weiter aus. Wenn man sich den Markt anschaut, auch Roboterdichte anschaut etc., dann sind wir ja eigentlich in Europa schon einigermaßen weit in den Anwendungen, wo man eigentlich große Volumenprozesse hat und die, sage ich mal, relativ einfach dadurch automatisieren kann, weil man wenig Anpassungen braucht. Einmal kommissioniert, einmal aufsetzt, dann nur geringe Anpassungen. In dem zweiten Segment, was ich so an der Stelle immer ein bisschen abgrenze, die sind dann die programmierbaren Tätigkeiten, die aber eine kleine Wiederholfrequenz haben. Da haben wir noch erheblichen Nachholbedarf, also auch in eigentlich schon industriell weiterentwickelten Märkten, wie jetzt auch Europa. Und dann immer noch diesen ganz großen Bereich mit wenig bis nicht programmierbaren Anforderungen. Und ich glaube, wenn man den Markt einfach nach vorne sich anschaut, dann ist das größte Wachstumspotenzial für die Robotik dort, wo sie heute nicht ist.
Jetzt nochmal die Frage, wie viel Sinn macht es einfach, eine GPU an Roboter ran zu klatschen? Das machen ja jetzt viele und sagen, hier kriegst du noch eine NVIDIA-GPU mit und jetzt mach mal KI.
Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Also machen wir ja auch als Schritt, weil es eben eine Erweiterung der Anwendungsmöglichkeiten schon mal anbietet. Also wenn man das so ein bisschen vom Ziehen her denkt, also ich habe ja gerade gesagt, mehr in diese Anwendungen reinzugehen, die auch nicht programmierbar sind. So als Zielbild reden wir ja immer von einem autonomen Roboter. Also der sich dann tatsächlich an veränderte Bedingungen anpassen kann durch vorprogrammierte Verhalten. Und ich würde sagen, der Weg in Richtung Autonomie, der geht auch nicht ohne KI. Ich weiß, es wird zwar manchmal werden ja solche Themen gehypt, aber ich würde tatsächlich sagen, diese Weiterentwicklungsmöglichkeit, es gibt keinen Weg vorbei an der KI. Also deshalb würde ich sagen, dieses GPU in die Steuerung rein, was wir mit unserer neuen Steuerungsgeneration ja auch machen, ist eine Notwendigkeit auf dem Weg in diese Richtung.
Aber preist man sich dann nicht, wenn man Richtung General Industry geht, Handwerk, da sind wir heute vielleicht 10% automatisiert, 90% hätte man im Bereich KMU noch Wachstumspotenzial, im Maschinenanlagen, Automobilbereich ist man fast zu 95% automatisiert, da hat man nur noch 5% zu machen. Ist denn das vom Kostenpunkt und dann überhaupt, weil am Ende muss ich es amortisieren, ich habe einen Euro, den ich ausgebe und gebe ich den dann als KMUler aus, nur weil es einfacher geht und die GPU sich nicht mehr rechnet? Oder seht ihr das nicht so?
Also ich glaube, da gibt es wahrscheinlich keine einfache Lösung nur dafür, sondern das werden mehrere Wege sein. Also was klar ist, die Lösungen werden natürlich immer teurer sein. Vermutlich werden zwar durch die Anwendung diese GPUs dann auch günstiger werden.
Und das erzähl mal dem Nvidia, das glaube ich nicht.
Es ist auf jeden Fall so, dort wo ich die KI nicht benötige, muss man sicherstellen, dass praktisch dieses Board dann entsprechend eben auch optional ist. Also wir haben jetzt in der Steuerung einen Slot, Also es ist ja nicht so, dass wir praktisch standardmäßig dann dort ein NVIDIA-Board verbauen, sondern da ist ein Slot drin. Das heißt, wir bieten die Möglichkeit, wenn ihr aber eine Anwendung habt, die keine KI benötigt, dann wird man natürlich diesen Kostenpunkt vermeiden. Und deshalb, also wenn man so die Entwicklungsrichtungen vergleicht, dann würde ich sagen, ja, es gibt eine Entwicklungsrichtung, die wird weitergehen, eher mit einem Fokus auf einfache Programmierung, einfache Bedienung. Und es wird eine Entwicklung gehen, die wird stark die KI nutzen, um gerade für diese unvorhersehbaren und nicht programmierbaren Situationen vorbereitet zu sein.
Rainer, du hast gerade einfache Programmierung angesprochen, da will ich kurz mal einhaken. Ihr habt ja auch so einen Copilot. Jeder, der was auf sich hält, hat einen Copilot. Ich glaube ja, oder meine Vermutung ist, das wird so Commodity, das kannst du am Ende gar nicht mehr verkaufen. Die Leute werden sagen, ja, ohne Copilot will ich gar nicht mehr was von dir haben. Wie seht ihr das? Das ist ja auch Entwicklung, was ihr da reingesteckt habt. Und das ist ja auch teuer, Inferenz. Und das ist ja alles nicht für null zu kriegen.
Nee, klar. Also zunächst mal vielleicht die technische Frage. Die Copilots, die aktuell entwickelt werden, sind noch nicht, es ist noch nicht fertig. Also wir haben das ja schon vorgestellt, den Entwicklungsstand. Wir sind aber an einem Stand, wo wir praktisch jetzt gerade diese Vorstudie, Vorprojekt in ein wirkliches Entwicklungsprojekt überführen. Also schon zu einem relativ frühen Zeitpunkt auch die Entwicklungsrichtung kommuniziert worden. Und man muss aber sagen, wir kommen damit deutlich schneller voran, wie wir selbst gedacht hätten. Also das ist eigentlich das Erfreuliche daran. Und wir haben schon etliche Beispiele, wo man wirklich einzelne Programmierschritte, einfache Pick-and-Place-Bewegungen wirklich über Prompting direkt erstellen kann, also in der KAL, bei uns in der KUKA Robot Language. Also so mal die technische Entwicklungsseite davon. Und tatsächlich ist es so, dass wir an der Stelle uns jetzt im Projekt damit befassen, welchen Mehrwert generieren wir damit für die Kunden exakt? Lässt sich das dann wirklich kommerzialisieren? Das ist eine Frage, da muss ich sagen, ich kann es noch nicht abschließend beantworten. Es wird sich immer daraus ableiten, lässt sich daraus wirklich ein einfach zu greifender Mehrwert generieren?
Genau, oder ist es wirklich so eine, sagen wir mal, Commodity, die sich daraus entwickelt, weil die Leute aus ihrer privaten Umfeld mit dieser Technologie interagieren und das sind Kleckersbeträge, die man da bei OpenAI auf den Tisch legt im Moment im Abo, keine Ahnung, 5 € oder sogar for free bei vielen, dass man sagt, okay, ich will das jetzt haben, das müsst ihr einfach liefern, wird Commodity.
Ja, ich meine, diese Nutzung dieser Large Language Modelle, dafür gibt es ja Lizenzvereinbarungen mit den Herstellern und ich würde mal sagen, wir müssen auf jeden Fall einen Weg finden, wie wir zumindest diese Lizenzvereinbarungen dann auch im Markt entsprechend wieder bezahlt werden.
Die sind ganz schön teuer, was man so hört.
Ja, also wie gesagt, wir sind da noch relativ früh dran. Wir haben uns stark auf die Technologie konzentriert und das ist jetzt genau ein Thema, wo man sich im Projekt jetzt damit auseinandersetzen wird.
Aber glaubst du, dass Prompting die Usability, User Experience verändern wird in der Robotik?
Es wird es vereinfachen. Also das ist ja, ich habe vorher dieses Ziel genannt, der autonomen Roboter. Und wir haben intern gesagt, also ich spule noch mal kurz ein bisschen zurück. Ich bin jetzt etwa seit einem Jahr da. Und als ich hier gestartet bin, war immer wieder dieses Thema Ease of Use, was man ja irgendwie, jeder Hersteller bringt ja das neueste Produkt immer mit Ease of Use Stempel. Und ich habe das ein bisschen hinterfragt, weil...
Was? Du hast das hinterfragt?
Ja. Weil Ease of Use interpretiert ja praktisch der Entwickler anders als der Vertrieb, als Kunde vielleicht. Und ich bin da immer ein bisschen vorsichtig mit so nicht bis schlecht definierten Begriffen. Mhm. Wir haben einfach gesagt, wir müssen uns da eine Analogie dazu schaffen, wie wir schrittweise vorgehen und es definieren. Einfach schon mal für uns selbst, dass wir uns strukturieren können. Und wenn man sich genau anschaut, beim autonomen Fahren hat man eigentlich dasselbe getan. Das haben sie runtergebrochen dort in irgendwelche Level. Und dann hat man mal die Diskussion vom Tisch, sind wir jetzt eigentlich damit am Ende? Ja? Und jetzt dieses Thema Copilot für KL, das ist jetzt zunächst mal ein Schritt. Ich würde, ja, das ist eine Vereinfachung der Programmierung, geht den Weg aber konsequent zu Ende und sagt, wir müssen an einem Schritt dann wirklich No-Code-Programmierung ankommen, dann sind dann nun nochmal 2 bis 3 weitere Schritte danach notwendig. Ist zunächst eine Vereinfachung, weil ich brauche damit nicht die tiefe Robot-Language-Programmierung, dann aus Herstellerspezifisch, Aber ich muss ja trotzdem auch bestimmte Regeln, also wie man es vom Prompting kennt, ich muss dann ein paar Regeln kennen. Ansonsten kann ich dann auch nicht so prompten, dass dann ein Roboterprogramm entsteht.
Aber heißt es dann, Rainer, mit anderen Worten, um bei dem Vergleich zu bleiben, autonomes Fahren Level 6, viele sind heute bei 3 oder bei 4. Habt ihr das in ähnlicher Art und Weise dann für euch umgelegt und hinsichtlich Robotik, bei wo würden wir uns denn bewegen? Also wären wir Robotik, Autonomie Level 1, 2 oder sind wir vielleicht schon deutlich weiter? Und da zurückzukommen eben zu deiner Analogie zur Autonomie des Fahrens. Wie seht ihr das? Wo seid ihr und wo wollt ihr hin?
Also ich glaube, wir sind mit verschiedenen Anwendungen auf verschiedenen Ebenen aktuell noch unterwegs. Dieses Thema Vereinfachung der Programmierung, das sind wir so in einem mittleren Level. Also wir haben für uns eher so 4 Stufen definiert, haben aber auch festgestellt, dass wir dann so gewisse Ranges haben, die dann überlappen. Aber wir haben es zunächst mal tatsächlich genommen und haben für uns dann auch für alle Softwareentwicklungskomponenten in Bezug auf diese Autonomie der Robotik eine Roadmap aufgezeichnet, in welche Richtung wir weiterarbeiten müssen. Bei den Themen wie zum Beispiel AI-basierte Vision-Systeme, da sind wir sicher schon einen Schritt weiter, wo man mit bestimmten Anwendungen jetzt, ich meine, was ja auch breit genutzt wird, diese Bin-Picking-Lösungen und Ähnliches, ist man schon relativ weit. Ein wichtiger Schritt danach ist eigentlich, das Ganze mit der Mobilität zu kombinieren.
Aha, jetzt wird's spannend.
Ja, weil im Prinzip ist es ja schon so, wenn man sich dann auch mal damit auseinandersetzt, warum wird das Thema humanoide Roboter aktuell so gehypt? Da kann man sich vielleicht drüber diskutieren, ob es ein Hype ist oder nicht.
Ist es für dich ein Hype?
Also es gibt Dinge, die sind aus meiner, unserer Sicht sicher überzogen.
Ich war gestern auf einem Event bei SICK Beyond Safety und da hat jemand gesagt, es ist leichter, einen Cybertruck von Tesla zu zertifizieren in Deutschland als einen humanoiden Roboter.
Ja, das ist schon Ding. Da gibt es allerdings jetzt andere Komponenten, die damit spielen, worauf ich ja eigentlich eher abzielen wollte. Wir kommen ja aus unserer Logik der Industrierobotik, die Zusagen. Und wenn wir uns industrielle Umgebungen anschauen, dann haben wir eigentlich gut aufgeräumte Fertigungs- und Montagehallen, wo keine Hindernisse drin sind oder irgendwas, was man da überwinden muss. Und deshalb scheint uns der Aufwand, den man treibt, um den humanoiden Beine praktisch zu designen, mit dem ganzen Aufwand, das zu balancieren etc., für absolut unnötig.
Das heißt, ihr macht einen mit Rollen?
Also mit Rollen reicht aus meiner Sicht völlig aus. Die Mobilität kann man in Fertigungsumgebungen so überall herstellen. Dass man eine Bewegung braucht, eine Fortbewegung, das ist, glaube ich, klar in der Perspektive. Und dann kann man jetzt, wenn man den Humanoiden weiter mal als Vergleich nimmt, kann man sagen, was sicher Sinn macht, ist, dass man zwei Roboterarme hat und entsprechend variable Greifersysteme. Und man braucht irgendein Kamerasystem, das idealerweise auch nicht ganz starr ist, weil das natürlich überhaupt keine Kopfform irgendwie haben muss.
Heißt es, wir sehen auf der Automatica nächstes Jahr den ersten rollenden humanoiden
Zwei Arm,
genau, aus dem Hause KUKA?
Nein. Nein, werden wir nicht sehen. Ich habe jetzt will jetzt vielleicht vom Lösungsansatz, würde ich mal von heute sagen, circa 5 Jahre in die Zukunft gesprungen.
Okay.
Zeigen kann ja durch sein, man kann da schon vorher was dazu. Ich würde aber sagen, wenn man das Bild im Kopf behält, dann werden alle die Entwicklungsschritte, die wir in den nächsten Jahren bringen, werden konsequent genau auf dieses Ziel einzahlen. Ich meine, jetzt auf der AMR-Ebene und wenn man unsere KNR Easy anschaut, also wo der Roboter Huckepack mitfährt, das sind ja alles auch schon Entwicklungsschritte in diese Richtung. Wir sind mit anderen Studien in der Richtung ebenfalls unterwegs, wo wir das Thema gerade Mobilität, Mehrgreifersysteme etc. untersuchen. Aber wenn man gerade diesen Markt adressieren will, was ich eingangs auch genannt hatte, jenseits der heute bestehenden Anforderungen, dann ist es aus meiner Sicht technologisch der einzige wirklich sinnvolle Weg.
Was ist denn auf der Roadmap, was wollt ihr denn zeigen nächstes Jahr überall auf den ganzen Messen?
Also im Wesentlichen ja unsere Steuerung wird ein Schwerpunkt sein, die wir ja begonnen haben im Herbst letzten Jahres auszurollen. bringen jetzt ja jedes halbe Jahr für die nächste Robotergeneration, beziehungsweise nicht Generation, sondern für die nächste Familie aus dem Portfolio. Und das werden wir stark spielen auf den Messen. Da haben wir viele Veränderungen drin, was eigentlich jetzt auch auf das einzahlt, was ich gerade gesagt habe. Also dass wir in den Workflows das Thema Simulation standardmäßig mit drin haben in jeder Steuerung, dass wir eine Virtual Robot Control mit eingebaut haben und mitliefern in den Standard-Workflow, den genannten AI-Card-Slot, um diese Möglichkeit praktisch herzustellen. Wir stellen ab um auf von Windows auf Linux, damit um auch mehr Integrationsfähigkeit, Offenheit für Partnersysteme anzubieten. Also ich glaube auch für die Ökosystemseite ist es eine deutliche Verbesserung.
Was ist denn mit Ross, Reinhold? Ein rotes Tuch für euch?
Ah, nein, überhaupt nicht. Also ich würde einfach sagen, wir haben ein klares Ziel der Offenheit nach außen hin. Und es gibt ja ROS-Adapter für KUKA, wir vertreiben die nicht selbst, aber die sind ja verfügbar. Also es geht tatsächlich wirklich uns darum, dass wir haben ja als Strategie nicht nur das Ease of Use, sondern auch das Ease of Integration ausgerufen. Wir arbeiten ja in den allermeisten Fällen mit Integratoren direkt zusammen und machen keine Lösungen selbst, keine finalen Automatisierungslösungen. Das heißt, diese Einfachheit der Integration ist für uns auch eine ganz wesentliche Zielgröße.
Jetzt hast du vorher auch nochmal das Thema Produktfamilie angesprochen, dass dort die ganzen Neuerungen mit einfließen. Wenn man jetzt auf den Robotermarkt schaut und ich spreche jetzt die Cobots an, von Dänemark über Korea, Japan, China gibt es die ersten, die jetzt tatsächlich auch von 5 bis 30 Kilo oder darunter eine Familie anbietet. Da wart ihr bis dato eher ein bisschen zurückhaltend. Wird sich dort was tun oder wie nehmt ihr euch den Bereich an?
Ja, also wir gehen weiterhin davon aus, dass die Cobots weiter ein überproportionales Wachstum haben werden. Das ist so, tatsächlich kann man das ja in alle Richtungen diskutieren, weil ich glaube, wir wissen ja alle, dass über 90% der Cobot-Anwendungen überhaupt nicht kollaborativ sind.
Ja, genau.
Und eigentlich über Industrieroboter abgedeckt werden könnten. Aber es ist einfach so, dass die Nachfrage im Markt nach Cobots da ist. Ja? Und dann kann man nicht einfach den Markt sozusagen erziehen. Eine andere.
Ihr liegt alle falsch.
Und deshalb ist es so, ja, wir werden die Cobot-Familie auch weiter ergänzen. Auch da werden wir weitere Veränderungen im Portfolio sehen. Und von der Programmierungsseite her hatten wir ja bei den Cobots mit dieser IIQK-Steuerung oder mit der Programmierung gestartet, Programmiersoftware. Und das war praktisch die 1.0, die wir damals gestartet haben. Jetzt zusammen mit der neuen Steuerung kommt ja auch unser neues OS, was dann das IIQK 2.x ist.
Wer denkt sich eigentlich immer diese Namen aus? Das ist super kompliziert.
Beschäftigen wir auch Agenturen damit.
Ja, dann würde ich mal wechseln, das ist so kompliziert.
Also mit 2.0 und da ist dann, da verbinden wir praktisch unsere bestehende Industrieroboter-Software. Mit dem Cobot OS haben auch ein einziges gemeinsames OS, was dann eben auch verschiedene Vorteile bietet, nach vorne betrachtet.
Wir haben in unserer letzten Folge, beziehungsweise die kommt erst als Jahresrückblick, mal über so Top-Trends gesprochen. Du hast gerade eines der Worte genannt, Simulation. Also wir glauben auch, das wird ein Riesenthema sein. Heißt es dann, ihr habt eine Simulationssoftware digital, digitalen Zwilling mit an Bord, um das am PC vorzusimulieren? Oder wie geht ihr das Thema der Simulation an? Es gibt ja ganz, ganz viele Ansätze, die da drauf gehen. Wie schaut das bei euch aus?
Oder überlasst ihr alles einfach Nvidia?
Nein, also mit dem neuen OS, also wie gesagt, wir liefern da ja bei uns so eine Suite aus, die wir IIQ Works nennen und wir switchen damit auch um auf eine Web-UI. Und damit kann man praktisch am PC tatsächlich, also sind bei uns die Programme Work Visual, KUKA Sim inklusive und eben auch diesen Virtual Robot Control. Das heißt also, man kann dann den Roboter auch wirklich relativ echtzeitnah simulieren. Und KUKA-SIM ist ja praktisch die Basic-Software von unserem, von Virtual Components. Das heißt, es gibt da auch die Möglichkeit, das dann in eine Pro-Lizenz aufzustocken, wo man dann praktisch den vollen Funktionsumfang von Virtual Components dann nutzen kann.
Aber jetzt gibt's ja zum Beispiel mit der Siemens Library, wo alle oder viele Roboterhersteller, ihr glaube ich auch, mit drauf seid, die man dann über die SPS-Steuerung simulieren kann. Ist man dann da im Wettbewerb? Gibt's eine Abgrenzung oder ist das der Copy-Paste oder kriegt der Siemens nur limitierten Zugang zu euren
Co-Petition?
Zu euren Themen.
Wir sind da eigentlich in einem relativ engen Austausch auch mit Siemens. Also wie gesagt, ich glaube, auch Siemens verfolgt ja einen Weg, möglichst mit vielen eben diese Plattformen zu teilen und anzubieten. Also auch gerade das Thema Virtual PLC, immer da in einem engen Austausch. Also das ist tatsächlich wirklich sind gemeinsame Projekte, die wir auch dort verfolgen.
Eine Frage, du hattest gerade die Integratoren angesprochen. Wie geht's deinen Integratoren, wenn du die mal so jetzt im Dezember, Januar anrufst? Was sagen die dir?
Also die sehen natürlich die gleiche gerade Marktberuhigung. Also
Marktberuhigung ist ein schönes Wort, ja.
Ich will wirklich nicht von einem dramatischen Rücken reden, weil, wie gesagt, ich kenne das aus dem Maschinenbau, wo man dann Zyklen hatte, wo es mal 20-30% im Auftrag reingab. Geht, damit ist es im Moment gerade nicht vergleichbar. Also wie gesagt, ja, wir sehen so etwa stagnierende Auftragseingänge. Stagnation ist immer schon ausreichend komplex natürlich für ein Unternehmen, damit umzugehen, aber das ist keine ausgemachte Krise, die wir jetzt in der Automatisierung wahrnehmen. Was wir auch schon sehen, ist, dass jetzt in diesen ganzen, werden ja gerade überall auch Sparprogramme ausgerufen, dass das Thema Rationalisierungsinvestition relativ früh wieder auf die Tagesordnung kommt. Und da ist die Automatisierung dann wieder vorn dabei. Also ich habe jetzt einige Gespräche geführt auf Messen. Ich habe jetzt tatsächlich niemand gehört, der gesagt hat, es ist super, aber auch keine wirklich ganz, ganz negativen Kommentare zur Lage.
Liegt es daran, Rainer, dass ihr natürlich eher große Integratoren habt, die 1 Million und mehr Aufträge platzieren. Denn was wir natürlich schon mitbekommen ist, im kleineren Bereich die Anzahl der Insolvenzen im Integratorenbereich, insbesondere Roboterintegratoren oder proaktive Übernahmen, Aufkäufe, hat in dem Jahr schon massiv an Fahrt genommen, aber es sind eher die kleineren oder eben dann tatsächlich über Merger and Acquisition. Oder sagst du, ja, die Großen haben zwar einen Einbruch, aber dort läuft es noch einigermaßen.
Also ich kann jetzt zumindest sagen, von meinen Gesprächen, die ich da geführt hatte und von den Kontakten, habe ich das nicht ausgeprägt mitbekommen. Von der Integratoren-Bandbreite haben wir eigentlich auch die gesamte Bandbreite. Also auch die vielleicht nur 4-5 Roboter im Jahr integrieren. Ich habe jetzt tatsächlich, also wenn es da Statistiken dazu gibt, kenne ich jetzt nicht, dass das jetzt deutlich zugenommen hat, dass es da immer wieder Konsolidierungen gibt. Das kenne ich natürlich auch seit Jahren eher. Aber wie gesagt, also wenn du da aktuelle Statistiken kennst, dass das zugenommen hat, das kann ich jetzt zumindest nur aus dem Bauchgefühl heraus von den Gesprächen, habe ich die Rückmeldung nicht erhalten, dass es irgendwie gerade eine sehr, sehr schwierige Marktlage sei.
Mhm. Aber ich meine, man muss sich ja immer wieder verändern. Ihr verändert euch. Muss sich der Integrator vielleicht auch verändern, mehr modular denken, nicht mehr in den Einzelsonderlösungen wieder zu denken? Das hat ja auch vielen Probleme bereitet. Da sind die Margen dann schwierig. Ist das ein Thema?
Also ich glaube, das ist für Integratoren, ich meine, das ist wahrscheinlich auch keine große Weisheit, aber es ist immer einfacher, wenn die sich konzentrieren. Diese Konzentration müssen sie sich aber natürlich dann wiederum auch leisten können. Also ich glaube, dass so was ich häufig mitbekommen habe, ist, dass es schon eine gewisse Fokussierung gibt auf ein Thema. Und oftmals, wenn dann Auslastung fehlt, dann stellt man sich breiter auf. Und da ist dann natürlich auch ein gewisses Risiko mit drin, dass man dann in Themen reingeht, wo man sich eben nicht stark auskennt. Ich sag mal, viele schon sehr etablierte, erfolgreiche Integratoren, die haben meistens dann schon so 2-3 Themengebiete, wo sie sich wirklich eine hohe eigene Professionalität oder hohe eigene Kompetenz angeeignet haben.
Mhm. Reinhold, was wünschst du dir fürs Jahr 25? Was steht auf deiner Wunschliste? Was muss sein, damit 25 für dich ein gutes Jahr wird?
Also wir brauchen vor allem wirklich wieder mehr Marktbelebung. Ich glaube, in den Unternehmen selbst, wir können schon einiges gestalten. Wir brauchen schon aber auch ein bisschen Rückenwind dann in den Unternehmen aus dem Markt. Ich denke vor allem, wenn man jetzt Richtung Deutschland und Europa schaut, wir haben ja jetzt eher nochmal zusätzliche Komplexitäten, glaube ich, vor uns, wenn man sich die ganzen globalen Spannungen anschaut. Und wir wissen halt, wir leben insbesondere in Deutschland eben sehr, sehr stark vom Export. Und also von der Seite her würde ich sagen, zunächst mal.
Kommt das wieder, Reinhold?
Das kommt wieder. Ich bin grundsätzlich optimistisch, auch was Deutschland als Standort betrifft. Aber es könnte sein, dass wir vielleicht durch eine 1- bis 2-jährige Lernphase durchgehen, wo wir einiges auch nochmal wirklich nachsteuern müssen, um im internationalen Wettbewerb mitziehen zu können. Was meine Sorge tatsächlich wäre, ist, wenn wir an der Stelle jetzt aufhören zu investieren. Also wir diskutieren auch selbst hier bei uns bei KUKA über eine nächste Stufe der Automatisierung am Standort. Und klar sagen muss, wenn wir in Deutschland nicht weiter in Automatisierung investieren, trotz einer vermeintlich schon ganz guten Automatisierungsdichte, dann werden wir nicht wettbewerbsfähig sein können. Also das ist dann auch so ein bisschen self-fulfilling prophecy. Deswegen hoffe ich, dass praktisch die Stimmung, das sind wir in Deutschland ja leider oft auch Weltmeister in Negativstimmung, dass die Stimmung nicht dazu führt, dass man dann noch mehr auf eine Investitionsbremse tritt und sich dann vollends komplett praktisch aus der Wettbewerbsfähigkeit rausschießt.
Und was wünschst du dir technologisch?
Technologisch? Eigentlich wünsche ich mir gar nicht so sehr viel von den äußeren Bedingungen. Ich glaube, wir haben eine besondere Situation, dass die Technologieentwicklung aktuell mit unglaublich großer Geschwindigkeit nach vorne geht und wir eigentlich damit beschäftigt sind, diese Themen dann wirklich zu applizieren. Was ich vorher genannt habe, von der 4- bis 5-jährigen Perspektive der Entwicklung, da haben wir die Technologien heute fast alle schon da. Hilfreich ist es natürlich immer, wenn man jetzt Richtung Industrialisierung, Anwendung von solchen Themen redet, ist, wenn man einfach über die Volumen dann auch den Kostenpunkt wieder weiter nach oben. Ja, weil das war ja eingangs, hat man das auch schon mal, klar, diese GPUs sind nach wie vor sehr teuer. Da lässt sich schon hoffen, dass wenn das weiter ausgeweitet wird, die Anwendungsgebiete, dass wir einfach auch mit KI-Lösungen dann auch wieder günstiger werden, dass man
oder kleinere Modelle, leistungsfähigere Modelle, genau, die vielleicht gar nicht mehr so viel CPU, GPU brauchen.
Ja, genau.
Helmut, letzte Frage.
Genau, ich wollte noch mal ganz kurz, geht Richtung Wunschliste jedenfalls. Du hast ja gesagt, klar, Investition und Industrie muss natürlich derjenige sein, der es vorantreibt. Jetzt wird allerdings auch, insbesondere wenn man nach USA, also auch nach China schaut, sehr viel über Politik und über den Staat und über Investitionen, Vergünstigungen, also auch der Staat kann uns nicht retten, aber brauchen wir auch dort Investitionsmittel oder würdest du dir das wünschen oder sagst du, nee, wie wir da aufgestellt sind, ist alles super, wir als Unternehmen oder unsere Kunden als Unternehmer müssen das reiten oder würde uns Deutschland, vielleicht auch Europa, brauchen wir da einfach auch noch ein bisschen mehr Drive, um wirklich wieder in Schwung zu kommen?
Also mehr Argentinien oder mehr China?
Also wenn ich mal kurz über mein eigenes Metier zuerst spreche, dann würde ich sagen, in der Robotik bin ich eigentlich gar kein großer Fan von staatlichen Subventionen. Wir haben die Mittel selbst. Also alles, was ich gesagt habe, was wir entwickeln müssen, was wir vorantreiben müssen, das können wir selbst. Ob man das in den großen Industrien durchhält, wenn dort praktisch immer mehr politischer Wettbewerb dann auch betrieben wird, das will ich jetzt nicht wirklich kommentieren. Da kann sein, dass Grenzen setzt. Allerdings sieht man halt ja auch im Automobilbau, dass Subventionen immer mehr einen Drogen- als einen Medizincharakter haben.
Oh, 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 ja, sehr schön. Ja, sehr gut. Reinhold, schön war es mit dir. Hat Spaß gemacht, ein bisschen über KUKA und KUKA Robotics zu sprechen. Wir wünschen dir ein gutes 2025, dass sich deine Wünsche alle erfüllen.
Jawohl, danke. Das wünsche ich euch ebenfalls.
Reinhard, alles Gute, war eine gute Folge und spätestens zur Automatiker. Vielleicht gibt es ja noch ein, zwei Wünsche.
Ja, danke, hat Spaß gemacht.
Ciao.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Robotik in der Industrie. Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber.